Ich begrüße jetzt bei mir Roland Rino Büchel. Er ist Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Wir unterhalten uns über die sogenannte Bargeldinitiative, die am 8. März in der Schweiz zur Abstimmung kommt. Herr Büchel, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, grüezi, Herr Gut.
Ja, diese Volksinitiative heißt mit dem umfangreichen Titel, ich zitiere, Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten, in Klammer, Bargeld ist Freiheit, Ende Zitat. Was will diese Initiative, Herr Nationalrat Büchel?
Die Initiative will, dass immer genügend Bargeld vorhanden ist, damit man mit Bargeld im Land bezahlen kann. Bargeld heißt Münzen und Noten und nicht irgendwelche Formen von Bargeld, Debitkarten oder ähnliche Mittel, sondern wirklich Geld, das man in den Händen halten kann.
Ist denn das ein Problem, dass dieses Bargeld irgendwie ausgeht? Wie sieht das da aus?
Ja, tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel nordische Länder anschaut, Norwegen, die haben das ja praktisch abgeschafft. Viele sind gar nicht mehr eingerichtet, Geld entgegenzunehmen. Und dann hast du nachher ein Gesetz, das sagt, ja, aber bis 20.000 musst du Cash entgegennehmen. Also durch die stetige Abschaffung und nachher ein Gesetz, das sagt, du musst entgegennehmen, dann funktioniert es gar nicht mehr. Und bei uns geht es tatsächlich retour. Es ist immer noch das meistverwendete Mittel, Zahlungsmittel, Bargeld, vor allem für kleinere Beträge auch. Aber es geht zurück und sicher die Corona-Zeit hat das beschleunigt.
Jetzt, ich habe es auch zitiert, der Kurztitel der Initiative lautet Bargeld ist Freiheit. Inwiefern ist für Sie Bargeld denn Freiheit?
Zuerst ist Bargeld ein Teil der Freiheit, die der Bürger hat, also selber zu entscheiden, wie er bezahlt, ohne dass jeder auch hinschaut. Es geht nicht jeden an, wo man sich bewegt. Wenn man zum Beispiel eine Parkour bedient, ein Ticket kauft für den Bus oder für den Zug, aufs WC muss, wenn du nicht mehr auf die Toilette kannst, weil sie kein Bargeld nehmen. Also da laufen wir wirklich in große Probleme. Wir nehmen uns die Freiheit weg und es ist natürlich die Freiheit vom Bürger, Besitz, Eigentum zu haben, ohne dass gerade jeder das weiß.
Jetzt im Vorfeld dieser Initiative und auch des Abstimmungskampfs ist das Thema Bargeld bereits verschiedentlich aufgepoppt in den Medien. Ein richtiger Aufreger war, dass Weihnachtsmärkte gesagt haben, zum Beispiel ein großer Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof in Zürich, sie würden nur noch bargeldlose Bezahlung akzeptieren. Es hat dann einen Protest gegeben. Juristische Mittel wurden dagegen in Stellung gebracht. Dieser Protest hatte offensichtlich Erfolg. Man ist dann zurückgetreten von diesem Bargeldverbot auf öffentlichem Grund. Wo liegt da genau das Problem? Wie wurde da auf beiden Seiten argumentiert?
Ja, zuerst, ich glaube, der Grund, warum die Organisation Bargeld nicht nehmen wollte, war vermutlich, weil sie irgendeinen Prozent nahmen von den Händlern und dachten, dass da vielleicht irgendwie nicht ehrlich abgerechnet würde. Ich kenne die Hintergründe nicht genau. Aber es ist natürlich schon so, wenn ein Privater im Prinzip sagt, ich nehme nur Bargeld oder bei mir kann man nur mit Kreditkarte bezahlen, dann soll er das machen und dann gehst du halt zum anderen, wenn dir das nicht passt. Aber auf öffentlichem Grund geht das einfach nicht. Eben sei es für einen Weihnachtsmarkt, sei es bei Parkouren, sei es beim Kauf von Tickets, da kann man Leute nicht diskriminieren, die nicht bereit sind, zum Beispiel die horrenden Gebühren von Kreditkarten zu bezahlen, die nicht bereit sind, sich überwachen zu lassen, sondern die sagen wollen, ich zahle mit Bargeld, ist ein gesetzliches Mittel und das muss auf öffentlichem Grund eingesetzt werden können.
Sie haben das Stichwort Diskriminierung erwähnt. In diesem Zusammenhang gibt es auch ältere Leute, die sagen, mir liegt das nicht, ich kenne das nicht, ich will das gar nicht. Wie sieht das da aus? Sind da ältere Menschen besonders betroffen?
Ja, ältere und ich würde sagen auch jüngere. Also sie müssen ja, wenn sie jemandem, weiß nicht, ihrem Enkelkind etwas geben wollen, geben sie ihm vielleicht 20 Franken und dann soll er das gescheit einsetzen. Es ist auch eine andere Qualität, wenn man das Geld in der Hand hat. Man überlegt auch anders, wenn man es ausgibt, wie man es ausgibt, als wenn man irgendwie einen Knopfdruck oder irgendeinen Wisch übers Handy macht und gar nicht versteht, was da abgeht, was da losgeht, führt auch zu Verschuldung, gerade von jungen Leuten. Ist also nicht nur ein Anliegen von Eltern, sondern ich denke ganz besonders auch von jungen Leuten, welche den Umgang mit Geld lernen müssen. Ich habe keine Lust auf verschuldete Menschen, eine ganze Generation, die einfach meint, man könne einen Knopf drücken und dann würde das schon irgendwie bezahlt.
Jetzt ein Fall, der für Furore gesorgt hat, war in Iland. Das ist eine Gemeinde im Kanton Graubünden. Da gab es auch einen Aufstand. Was ist da genau passiert?
Ja, da haben Menschen, vor allem, glaube ich, ältere Menschen, es waren irgendwie knapp 1700 in einer nicht so großen Gemeinde, also ein sehr großer Teil von den Leuten, die dort wohnt, haben gesagt, wir wollen weiterhin die Parkuhren mit Cash bedienen können. Und sie haben eine Petition eingereicht, also ein Anliegen eingereicht bei der Gemeinde, und da hat der Gemeindepräsident völlig durchgedreht, ist ausfällig geworden, hat sich in der Zwischenzeit jetzt gerade kürzlich entschuldigt. Aber daneben hat man gesehen, wie der Staat oder die Staatsmacht meint, man könne mit Leuten, die ein absolut berechtigtes Anliegen haben, umgehen, wie, weiß ich nicht, mit jemandem, der nichts zu berichten hat. Die Leute wollten einfach mit Cash die Parkuhren weiterhin bezahlen, auf öffentlichem Grund, ein absolutes Recht, das man hat. Und dann hast du die Staatsmacht, die Mini-Staatsmacht in einer Gemeinde, die sagt, so nicht. Da sieht man auch, dass man sich nicht nur für den Einsatz von Bargeld wehren muss, sondern auch sagen muss, hey, ich bin Bürger, ich sage dem Staat, wie es funktioniert, und nicht die Staatsmacht sagt mir, wie es funktioniert.
Also es geht hier auch, wenn ich es richtig verstehe, um Fragen der Macht, des Souveräns. Wer hat eigentlich das Sagen im Land?
Ja, an solchem Beispiel sieht man, es geht tatsächlich so weit, dass man sich die Freiheit erkämpfen muss als Bürger, und Bargeld ist wirklich ein Teil der Freiheit, die man sich wirklich wahren muss.
Ein Streitpunkt ist auch der öffentliche Verkehr. Wie sieht hier denn die Lage und die Rechtslage aus? Also es gibt ja immer mehr auch Ticketautomaten. Es wird immer schwieriger, mit Bargeld ein Ticket zu kaufen irgendwo. Man muss da an einen Schalter gehen können. Die Schalter gibt es gar nicht mehr an allen Bahnstationen. Im Zug Tickets kaufen ist auch nicht mehr so möglich wie früher. Wie sieht das da aus?
Ja, da ist das wirklich das Problem auch. Die Anlagen sind auch auf öffentlichem Grund, also den ÖV muss man benutzen können, und da muss es weiterhin möglich sein, und da muss man dagegen wirken, wenn zum Beispiel die Busbetriebe im Kanton Graubünden, die haben zu größten Teilen aufgehört mit Bargeld, oder auch die BLS, also die Züge Bern-Lötschberg-Simplonbahn, vor allem auch im Kanton Bern, sich bewegen, die meinten auch, weggehen zu können vom Bargeld, und da muss man entgegenwirken. Muss aber auch sagen, die Initiative hat quasi nicht den Zwang zur Annahme, sondern die Initiative sagt, es muss genügend Geld zur Verfügung stehen, damit man funktionieren kann mit Bargeld in diesem Land.
Jetzt habe ich gehört, bleiben wir noch kurz bei dieser Frage der öffentlichen Verkehrsmittel, dass man da gar nicht bestraft werden kann, wenn man in einem Zug oder Bus sitzt und beweisen kann, dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, ein Ticket zu kaufen. Also wenn man da ohne Ticket sitzt und sagt, ja, ich habe Bargeld dabei, aber ich konnte nirgends bezahlen, ist das richtig so?
Es ist tatsächlich richtig so, aber ich möchte ja auch nicht die Leute, die da kontrollieren, in solche Situationen bringen. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube, dass sich der entsprechende Verkehrsbetrieb nicht durchsetzen könnte. Aber wir müssen zur Vernunft kommen und sollten ja nicht schlussendlich uns so streiten unter normalen Menschen. Darum lassen wir das Bargeld Bargeld sein, in genügender Menge da sein, damit man wirklich auch vernünftig operieren kann.
Jetzt sagen die Gegner der Initiative unter anderem als Argument, sie führen das ins Feld, Bargeld verliere ja rasch an Bedeutung in der Realität. Es werde immer mehr Bargeld losbezahlt, immer mehr Zahlungen würden digital abgewickelt. Ist die Initiative da etwas von und für Ewiggestrige?
Es ist tatsächlich so, dass gerade auch über die Corona-Zeit das Kontaktlose und so weiter, das ging vorwärts. Bargeld ist immer noch die Nummer eins von den Abwicklungen. Selbstverständlich kaufen Sie nicht ein neues Auto für 50.000 Franken mit Bargeld. Aber für kleinere Transaktionen ist es immer noch die Nummer eins. Und ich war letzte Woche im Zug von Lugano zurück, also in den deutschen Teil der Schweiz. Und da hat es dann geheißen, ja, Preferito wäre bargeldlos, oder? Also da wird schon suggeriert, ja, mach's anders. Und ich glaube, wir sollten aufhören, den Leuten zu erklären, was man gerne hätte. Bargeld ist gerade im öffentlichen Verkehr entgegenzunehmen. Ich habe dann auch gedacht, ja, wenn es bevorzugt ist, ja, dann soll ich mit der Karte bezahlen, oder? Und ich habe dann mit Bar bezahlt. Viele Leute zahlen nachher wahrscheinlich tatsächlich mit der Karte. Und dann wirkt sich das natürlich schlussendlich in der Bilanz zu Ungunsten vom Bargeld aus.
Schwieriger wird es dann auf den Flügen, da heißt es ja oft, man könne nur mit Karte bezahlen und man werde nicht mehr so bedient wie früher. Der Service hat nachgelassen bei den Airlines. Über den Wolken ist es ein bisschen schwierig, eine Alternative zu finden, irgendwo anders was einzukaufen.
Ja, über den Wolken vielleicht tatsächlich. Das ist jetzt nicht das tägliche Problem vom Bürger, aber tatsächlich auch hier kann man diskutieren. Aber ich glaube, das Problem ist schon eher am Boden als über den Wolken.
Gut, bleiben wir auf dem Boden, bleiben wir bei den Tatsachen. Der sogenannte direkte Gegenvorschlag steht ebenfalls zur Abstimmung. Also ein Gegenvorschlag zu dieser Volksinitiative. Vielleicht zuerst für die Zuhörer, die nicht so bekannt sind mit den schweizerischen politischen Gepflogenheiten. Was ist so ein Gegenvorschlag überhaupt?
Ja, es ist vor allem ein direkter Gegenvorschlag und das ist interessant. Der Schweizer Stimmbürger und die Stimmbürgerin kann über beide, also über das Original, die Initiative und über den Gegenvorschlag, der etwas abgeschwächt ist, abstimmen und nachher noch als Drittes sagen, jawohl, wenn beides angenommen wird und es könnte durchaus der Fall sein, dass es so herauskommt, dann möchte ich lieber das Original oder lieber den Gegenvorschlag. Das Original hat ganz klare Vorteile, ist viel klarer. Es schreibt auch den Schweizer Franken ins Gesetz, also in die Verfassung sogar, nicht nur ins Gesetz, während der Gegenvorschlag nur von Franken redet. Also da könnte man auch den Burundi oder den Ruanda-Franken nehmen. Seien wir doch klar und benennen es, was wir wollen, die stabile Währung, den Schweizer Franken. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Politik, also die gewählten Politiker entscheiden müssen, was genügende Menge an Bargeld ist und nicht die Nationalbank, die zuständig ist für die Stabilität der Währung, für die Zinsen, aber wie viel Geld es braucht, im Umlauf sein muss, damit die Sicherheit gewährt wird, das soll die Politik entscheiden. Und das ist der große Unterschied. Darum bin ich ganz klar für das Original, die Initiative.
Also dass die Politik entscheiden soll und nicht die Nationalbank, das ist in der Initiative so, nicht im Gegenvorschlag.
Genau.
Jetzt gibt es bereits Umfragen zu diesem Volksbegehren. Interessanterweise war ja die große Mehrheit des Parlaments und der Regierung gegen diese Initiative, aber erste Umfragen haben gezeigt, dass sie doch im Volk großen Rückhalt findet. Würde heute abgestimmt, würde sie angenommen, diese Volksinitiative. Wie erklären Sie sich diesen Graben zwischen der Bevölkerung und der Politelite in Bern?
Es gibt, glaube ich, zwei Punkte. Also erstens natürlich ist tatsächlich so, dass die Politelite oder die Politiker die Leute nicht mehr spüren. Je länger man auf die Abstimmung zukommt, plötzlich sieht man die Politiker wie Windfahnen ihre Meinung wechseln. Wir waren am Anfang nur ganz wenige. Aber jetzt fairerweise muss man noch etwas sagen. Als Stimmbürger kannst du sagen, ja Initiative, ja Gegenvorschlag und dann ich ziehe etwas vor. Der Politiker in Bern, der muss sich entscheiden für die Initiative oder den Gegenvorschlag. Das ist der Unterschied. Also der Stimmbürger hat mehr Möglichkeiten und das ist sicher auch ein Teil. Aber es ist klar, wenn die Politiker jetzt die Leute wieder spüren, endlich wieder unter den Leuten sind und merken, wie wichtig den Menschen das Bargeld ist, auch die Sicherheit vom Bargeld, die Freiheit vom Bargeld, desto mehr sieht man es auch in Diskussionen, tendieren sie natürlich auch zur Annahme der Initiative. Und das ist gut so. Aber wirklich, ich würde den Leuten wirklich empfehlen, Initiative ja, und nachher bei den Optionen ganz klar die Initiative.
Also Zusatzfrage ebenfalls ankreuzend, im Zweifelsfall für die Initiative. Jetzt haben Sie erklärt, dass Politiker umschwenken. Was glauben Sie persönlich? Wird es einen Erfolg geben an der Urne für Ihre Seite am 8. März?
Ich bin überzeugt, dass beides angenommen wird und ich bin auch überzeugt, dass die Initiative besser ist. Also wenn jemand wirklich für die Initiative ist, so wie es jetzt aussieht, dann könnte man auch sagen, Initiative ja, Gegenvorschlag nein, Zusatzfrage Initiative.
Wobei es natürlich so ist, in diesen Erläuterungen zu den Abstimmungen, da ist ja die Verwaltung, ist die Regierung immer sehr stark. Es ist nicht immer rein objektiv, wie das da beschrieben wird. Wenn man das so durchblättert, dieses Heftchen mit den Abstimmungserläuterungen vom Bund, dann ist es schon ein bisschen so, dass man eher eben in die Richtung gestoßen wird, was der Bund sagt, was die Parlamentsmehrheit sagt, das ist richtig. Und das wäre dann eben der Gegenvorschlag. Sehen Sie das auch so?
Das ist tatsächlich so. Es ist wirklich tendenziös und das heißt, es würde nicht viel ändern und so. Ich habe gerade gehört, dass gerade der Initiant gesagt hat, Da hat sie auch eine Rüge gemacht, glaube ich, nicht eine Beschwerde, eine Rüge, genau zu dieser Aussage des Bundesrats im Abstimmungsbüchlein.
Das ist ein generelles Phänomen, wenn wir kurz abstrahieren von diesem konkreten Begehren, dass ja regelrecht Behördenpropaganda gemacht wird in diesen Abstimmungsbüchlein, aber auch sonst. Es hat auch politische Vorstöße mehrfach gegeben, um das einzugrenzen, aber offenbar ohne Erfolg. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass da der Staat seine Propaganda munter weiterführen kann.
Ja, tatsächlich. Wobei, sie machen mir nicht so viel Angst, weil die Propaganda, die können die nicht mal in der Sprache machen, damit die Leute verstehen. Und deshalb ist sie wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll, wie sie gedacht ist.
Okay, gut, lassen wir das so stehen. Jetzt in dieser ganzen Diskussion, wir haben juristische, rechtsstaatliche Argumente diskutiert, geht es ja aber auch um mehr. Es geht um ganz große Themen. Es kommt auch im Kurztitel der Initiative vor, um Freiheit. Es geht auch um Überwachung, um Kontrolle. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Also wo stehen wir da generell in Europa, in der Schweiz? Wohin bewegen wir uns da? Kommen wir wieder in voraufklärerische Zeiten? Ist der Bürger ja wieder ein Untertan? Gewisse Entwicklungen in der EU deuten ja darauf hin, auch in Bern. Bern macht ja vieles nach, was aus Brüssel kommt. Wie sehen Sie den ganzen Kontext dieser Diskussion?
Ja, ist tatsächlich so. Also Bern macht mit einer Verzögerung vielleicht von 2-3 Jahren, nicht nur weil Bern langsam ist, sondern wir ein System haben, wo man nicht so schnell reagieren kann, aber macht tatsächlich vieles nach. Und die Corona-Zeit hat schon dazu geführt, dass der Staat meint, den Bürger lenken zu können, ihm befehlen zu können, was er zu tun hat und dann ihn auch kontrollieren zu können in dem, was er macht. Und da würde ich den Leuten schon sagen, seid vorsichtig. Nicht, dass der Staat es immer böse mit euch meint, aber gebt ihm nicht jede Überwachungsmöglichkeit in die Hand. Seid euch selbst und Bargeld ist ein ganz wichtiger Teil, diese Freiheit zu bewahren.
Ja, es scheint da wie umgekehrt geworden zu sein. Eigentlich müssten ja die Bürger die Mächtigen kontrollieren. Heute hat man das Gefühl, die Mächtigen wollen die Bürger kontrollieren.
Ja, selbstverständlich. Oder vielleicht ist das auch natürlich eine speziell schweizerische Sicht. Also wir haben uns noch nicht aufgegeben. Wir sind immer noch der Meinung, zum Glück, und wir müssen das viel stärker nach vorne bringen, dass der Staat ein Diener des Bürgers ist und nicht umgekehrt. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir, weiß nicht, nach Deutschland schauen, da ist es so klar, weil die Demokratie auch natürlich nicht direkt ist, da ist es so klar, dass man irgendwie alle 4 Jahre reagieren kann und nicht, wie bei uns in Volksabstimmungen, alle 3 Monate zu 2-3 Themen sich äußern. Eben eine Initiative hier, die wirklich von über 100.000 Menschen ins Leben gerufen wurde und jetzt mit einer Abstimmung, die hoffentlich zum Erfolg führt, das ist in anderen indirekten Demokratien nicht möglich und da geben sich die Leute auf. Ich habe selber in über 20 Ländern gearbeitet. Das war übrigens der Grund, warum ich in die Politik ging. Dieser unglaubliche Vorteil, den unser System bringt, es ist ein Vorteil vom System. Wir Politiker sind nicht besser als Deutsche, Österreicher, Amerikaner. Aber wir haben ein System, das uns nicht die Freiheit, sage ich jetzt, gibt, zu handeln und zu walten, wie wir wollen, als Politiker. Und das ist enorm wichtig.
Ja, greifen wir auch diesen Punkt auf, wenn ich jetzt ein bisschen die größeren Linien zeichnen. Es ist ja auch so, dass der EU das ein Dorn im Auge ist. Wenn wir kurz auf diese Anbindungsverträge Bern-Brüssel zu sprechen kommen, dann sind ja auch Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte, vorgesehen, wenn sich der Schweizer Souverän anders verhält, als sich das Brüssel wünscht. Doch, das wäre ein Argument eigentlich, sich nicht noch mehr an diese EU zu ketten.
Ja, absolut. Das ist ja verrückt. Ihr seid noch frei, abzustimmen, wie ihr wollt, aber ihr habt das Messer am Hals und nachher plagen wir euch mit unseren Vorgaben. Es ist ein Wahnsinn, oder? Also, sie geben die Rechtsetzung und die Gerichte auswärts. Also, wenn das noch die Schweiz ist, wenn das ist, was unsere Vorfahren über 700 Jahren erkämpft haben und wir geben uns jetzt so auf, muss ehrlich sagen, ich verstehe dann die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr von Politikern, die sich offenbar lieber gross sehen, mit wenig Leuten, die stören, also das Volk stört, und Politiker nicht mehr bereit sind, das zu machen, was ihr Auftrag ist, nämlich dem Volk zu dienen, den Leuten zu dienen. Nach bestem Wissen und Gewissen, da gibt es verschiedene Ansichten. Aber dass man sich aufgibt mit diesen Verträgen, das hätte ich mir nie träumen lassen, bis vor kurzer Zeit. Und jetzt ist das eine Realität und die müssen wir mit aller Kraft bekämpfen.
Ja, wenn ich Ihnen da so zuhöre, dann kommt mir ein Zitat in den Sinn von Karl Baudenbacher, dem Juristen und Professor. Er war mal Präsident des EFTA-Gerichtshofs und er hat kürzlich eine interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, die EU verlange von ihren Mitgliedstaaten, dass die Justiz unabhängig sein müsse. Und jetzt mit diesen Verträgen zwischen Bern und Brüssel, da wird ja quasi die Unabhängigkeit der Justiz in der Schweiz systematisch ausgeschaltet. Also müsste die EU eigentlich gegen diese Verträge sein, die sie da mit der Schweiz abschließen will. Ein interessantes Argument.
Ja, ein absolut interessantes Argument, ja. Und das ist so. Ist auch gut, dass so intelligente Leute das auch so sehen, darlegen und auch juristisch begründet. Denn er ist wahrscheinlich eine der größten juristischen Kapazitäten in ganz Europa, Herr Baudenbacher. Und das ist wirklich gut, dass auch Leute wie er, aber auch Unternehmer, die die Realität sehen und nicht Unternehmer, Funktionäre, quasi Wirtschaftsfunktionäre, die sind ja Feuer und Flamme für die Verträge, dass die wirklichen Unternehmer, die Juristen, die denken und nicht irgendwie im Mainstream mitschwimmen, dass die sich jetzt zu Wort melden und dann in den nächsten Zeit, wenn wir darüber abstimmen werden, hoffentlich dann wirklich stark nach vorne kommen.
Ja, wir haben jetzt absichtlich ein bisschen einen Exkurs gemacht, sind ein bisschen abgeschweift. Wir kommen nochmals gegen Schluss dieses Gesprächs zurück auf das Bargeld, das Geld generell auf die Währungsfrage. Ein Aufreger ist ja auch das digitale Zentralbankengeld. Wo sehen Sie da das Problem?
Ja, je zentraler wir sind oder je digitaler wir funktionieren, desto größer kann die Überwachung sein. Und es ist ja oftmals ein großes Anliegen von Staaten, die Bürger zu überwachen. Und je digitaler wir funktionieren, desto einfacher ist die Überwachung. Und es muss ja nicht immer am Anfang eine böse Absicht da sein. Der Staat meint es ja gut, sagt er zumindest. Und deshalb will er sehr genau hinschauen, wie die Menschen funktionieren, wie sie sich bewegen. Das geht den Staat einfach viel weniger an, als der Staat meint, es ginge ihn an.
Kommen wir zum Ende. Sie haben kurz angesprochen, dass eben auch ein Unterschied besteht zwischen dieser Volksinitiative Bargeld ist Freiheit und dem direkten Gegenvorschlag. Insofern, als eben die Initiative Schweizer Franken sagt, ganz spezifisch das benennt und nicht irgendein sonstiger Franken. Reden wir noch kurz zum Schluss über diesen Schweizer Franken. Er ist stärker denn je. Was sagt das über das Land aus, vielleicht auch über die Beziehung zum Ausland und über die Politik, die man da machen sollte in der Schweiz?
Ja, man hat man ja nicht Freude am starken Franken. Das wird dann sehr schwierig, weil die Produkte auch teurer werden, wenn man sie exportiert. Es treibt dann natürlich die Wirtschaft auch an, immer effizient zu sein, effizienter zu werden. Und das ist das Erfolgsmodell der Schweiz, der starke Franken. Meine andere Länder in Deutschland hatten die Mark aufgegeben, oder? Die Stärke weggegeben und sich da in den riesen Pool Euro mit Schwesternwährungen da hineingeworfen. Es zeigt einfach das Symbol, die Münzen und die Noten sind das Symbol für den Franken und nicht nur die quasi digitale Gutschrift, die man hat. Also der Franken, die Währung zur Schweiz, die darf nicht aufgegeben werden. Und das ist auch ein Teil der Initiative. Falls es so wäre, dann würde es auch einen Entscheid von Volk und Ständen brauchen. Wenn man irgendwann mal zum Schluss kommen sollte, man möchte das nicht mehr, dann genügt es nicht, wenn einige Politiker das denken, dann müsste es das gesamte Volk denken. Und ich glaube nicht, dass das Volk diese Stärke so schnell aufgibt, aufgeben will und aufgeben wird.
Ja, damit sind wir am Schluss dieses Gesprächs. Wir haben uns unterhalten über die Bargeldinitiative in der Schweiz, die am 8. März zur Abstimmung kommt. Mein Gesprächspartner war Roland Rino Büchel, Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Herr Büchel, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Vielen Dank Ihnen.